Piep, piep, piep. Es ist 19 Uhr, Sie hören Pi-Radio auf 88,4 MHz in Berlin und 90,7 MHz in Potsdam. Wir begrüßen auch alle Leute in Hamburg und in Halle, die zuhören. Die nächste Sendung wird Ihnen präsentiert von Veit und von Ari. Und ihre Sendung heißt Funkfabrik B. Viel Spaß!
88,4
Pi-Radio. Vorsicht. Der bleiche Josef steht hinter dir. Vorsicht. Nichts für schwache Nerven. Zack. Zack. Bleicher Josef, verschone uns. Tick, tick, tick. Bumm. So, mein Guter. Pi-Radio.
Wir lieben Schneidesendungen.
Das ist ja auch so ein bisschen wie ein Sien festschneiden. Also, oder ein Sien machen.
Diese Werte Sendung. Hörer, bitte nicht anrufen, dies ist eine Wiederholung.
Eine geschnittene Wiederholung. Ja, danke Afri.
Ja, danke Veit.
Danke Oz an der Technik.
Danke Hörer am Radio.
Und Marco und dem Rest vom Sienfest irgendwie hier und da, hinter und vor den Tischen.
Ein bisschen Anarchie, ein bisschen Parodie und viel zu wenig Empathie. Die geschmeidige Stunde Funkfabrik B mit Afri und Veit.
Guten Abend, werte Punkrock-Gemeinde. Hier ist Funkfabrik B mit einer Sondersendung aus der Schule für Erwachsenenbildung in Berlin-Kreuzberg.
Das Sienfest und Funkfabrik B, sozusagen zwei tote Medien vereint. Und wir werden uns jetzt die nächste Stunde hier einfach mal rumschlagen und über die Tische stürzen und Leute und verschiedenste Seminare befragen, was da so war und ist und noch kommen wird die nächsten Tage. Jetzt hier in der hintersten Ecke, weil wir dachten, hier ist etwas Ruhe. Jan, du hast gerade einen Workshop, heißt es ja hier, geleitet und zwar zur Thematik Urheberrecht. Und zwar aus welcher eigenen Motivation denn?
In erster Linie aus der eigenen Motivation, dass das Thema zwar die ganze Zeit in der öffentlichen Debatte ist, aber gleichzeitig die rechtliche Rahmensituation so kompliziert ist, dass es, glaube ich, wichtig ist, Grundlagenseminare beziehungsweise hier in dem Fall einen kleinen Grundlagenworkshop anzubieten, um zumindest grundsätzliche rechtliche Fragen zu klären und ein bisschen Orientierungshilfe zu geben. Vor allem, wenn man sich in einem Bereich befindet, wo das Urheberinnenrecht sehr, sehr oft zum Einsatz kommt, theoretisch.
Und wie sieht's aus in der Praxis? Sind Sien's so sehr davon beeinträchtigt, sage ich mal, von dem Urheberrecht? Oder ist es eher so ein freundlicher Hinweis, dass sollte man vielleicht beachten, wie sieht denn da so die rechtliche Lage und vor allem die Verfolgung aus bei Sien's?
Ja, das ist sowas wie das Kind zwischen einer freundlichen Randbemerkung und knallharter rechtlicher Situation. Die Sache ist, dass gerade in künstlerischen Szenen sehr, sehr oft soziale Normen an der Stelle von rechtlichen Rahmenbedingungen stehen, sodass es quasi auch sehr selten zu rechtlichen Auseinandersetzungen kommt. Allerdings gibt es halt auch zum Beispiel das Urheberpersönlichkeitsrecht, was halt mehr umfasst als Verwertungsinteressen, die ja bei Zines nicht im Vordergrund stehen. Und da zumindest ein Bewusstsein zu verschaffen, beziehungsweise ein Bewusstsein zu haben, das habe ich ja schon beobachtet, dass natürlich klar ist, dass wenn du ein Werk verwendest in einem Kontext, wo du vielleicht absehen kannst, dass die Person, von der das Werk kommt, da vielleicht Probleme mit haben könnte, dass du zumindest versuchst, mit denen in den Dialog zu treten und sowas. Das ist auf jeden Fall vorhanden. Und wie gesagt, da Zines weder eine krasse kommerzielle Absicht haben, aber gleichzeitig auch nicht eine riesige Auflagenzahl haben, finden viele Urheberrechtsdiskurse eher so im Bereich statt, ja, wie finden wir untereinander einen Konsens? Und nicht von wegen, wir müssen jetzt hier irgendwelche monetären Rechte ausgleichen.
Was sind so die wichtigsten Eckpunkte, wenn man jetzt selber einen Zine macht, hinsichtlich des Urheberrechts?
Hinsichtlich des Urheberrechts habe ich jetzt auch durch die Diskussion einen Eindruck bekommen, dass es verdammt wichtig ist zu sagen, wir haben hier bestimmte Normen, die wir entwickelt haben als eine Gemeinschaft von Menschen, die dieses Hobby teilen. Und wir müssen versuchen, mit diesen Normen zu arbeiten. Wir müssen untereinander kommunizieren, wo wir beispielsweise auch Grenzen sehen, wo wir sagen, was erwünscht ist. Und solange diese Grenzen offen kommuniziert werden, ist, glaube ich, ein großer Teil von der ganzen Geschichte erledigt. Das Problem am Urheberrecht ist ja oft die Rechtsunsicherheit, die entsteht, weil viele Leute einfach nicht wissen, was quasi rechtlich möglich ist. Aber gerade in einer Szene, wo viele KünstlerInnen untereinander im direkten Austausch stehen, ist es sehr viel einfacher, diese Grenzen zu kommunizieren.
Was würdest du denn Zine-Machern raten? Wie kann man das am pfiffigsten umgehen? Gibt es da vielleicht schon Modelle?
Im Workshop wurde schon ein bisschen darüber gesprochen, dass einige Leute zum Beispiel auf ihre Website draufstellen, auf ihrem Blog draufstellen, unter welchen Bedingungen sie gerne ihr Zine weiterverbreitet sehen würden oder Inhalte aus dem Zine weiterverbreitet werden würden. Das Einzige, was ich wirklich auf den Weg geben würde, ist zu sagen, versucht einfach im Vornherein, ohne dass Leute Rückfragen stellen, viele Punkte, viele Fragen aus dem Weg zu räumen. Indem ihr recht offen versucht auch zu kommunizieren, auch mal in sich reingeht und mal schaut, okay, wo legen theoretisch Grenzen, was würde ich gerne sehen, hätte ich ein Problem damit, wenn etwas in einem kommerzielleren Rahmen weiterverbreitet wird, möchte ich Bearbeitungen haben oder nicht, und wenn ich mir darüber Gedanken gemacht habe und es dann kommuniziert habe, dann ist ein großer Teil getan.
Wenn man jetzt nach der Sendung nochmal dann endlich sein Zine anfangen möchte, was empfiehlst du, wo kann man da nochmal nachschlagen, auch über diese ganzen verschiedenen Modelle, diese Creative Commons? Was gibt's da, irgendeine Internetseite, wo das alles ein bisschen gesammelt ist, oder unter welchem Schlagwort guckt man da am besten nach?
Bei Creative Commons gibt es creativecommons.com und .de. Hier gibt es auch auf Deutsch recht gute Erklärungen dazu. Ansonsten, also wenn es um Creative Commons geht, auf jeden Fall Creative Commons. Ansonsten ist es ein bisschen zerstückelter im Internet. Es gibt Seiten wie iRights Info, die kümmern sich aber halt meistens um Urheberrecht in digitalen Kontexten. Bezüglich analogen Kontexten ist es schwieriger. Aber die Creative Commons Lizenzen versuchen eben auch Lizenzen für analoge Anwendungsmuster zu sein, und dort gibt es auch recht viele Erklärungsmuster und Hilfestellungen.
Auch Funkfabrik ist unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Jan.
Danke. We'll be right back.
So, während Afri jetzt noch unterwegs ist und seine Hefte rezensiert und wahrscheinlich gleich mit einem Fazit wieder um die Ecke geschossen kommt, stehe ich jetzt hier in der Haupthalle, wo Hund und Mensch sich versammelt, also im Prinzip das Zielpublikum von Funkfabrik B. Wo bin ich hier? Scenes on Demand steht groß oben drüber. Wer bist du? Was ist das?
Ich bin ein Hund. Ich bin Lina und wir haben einen Workshop gemacht, also der hieß Scene on Demand. Das kommt von der guten alten Literaturbühne im Schokoladen damals in den 90ern. Otto und Ute, da gab es Poetry on Demand und ich habe das umgewandelt in Drawing on Demand, also Zeichnen auf Nachfrage. Und daraus sollte dann ein Zine on Demand entstehen, also das, was die Leute hier auf dem Zinefest von uns gezeichnet haben wollten, das sollte dann in ein Zine kommen, also ist es auch, das war der Plan. Und wir haben hier so einen Tisch aufgebaut und ein großes, buntes Transparent und einmal die Leute angeschrien und ihnen gesagt, sie sollen zu uns kommen und uns sagen, ganz neoliberal und do-it-yourself, unbezahlt und ohne Profit oder wie das heißt, zeichnet uns einen Hund oder zeichnet uns die leckere Torte, die da drüben steht oder zeichnet uns die Schuhe, die alle Leute da drüben anhaben, zeichnet uns Menschen mit Nase. Und dann haben wir das gemacht, wir waren so eine feste Gruppe von 4 Zeichnerinnen und dann kamen immer Leute dazu, so kleine Kinder auch, die haben auch gezeichnet, manche haben das dagelassen, andere nicht. Da war ein kleines Kind, das hat einen ganz großartigen Hai gezeichnet. Das hat es aber leider wieder mitgenommen. Kind, wenn du da draußen bist, mir fehlt ein Hai.
Und dann, also das ist alles gestern entstanden?
Genau, dann saßen wir, haben ganz viel gezeichnet in Schwarz-Weiß. Dann bin ich in den Copyshop gerannt und nach einer Stunde Papierstau und so haben wir dann ein Zine gemacht. Und zwar
ist ein ordentlicher Batzen geworden. Wie viele Zeichnungen habt ihr da?
Da sind jetzt 32 drin und es fehlen aber noch 40. Also da war dann einfach auch das Budget erschöpft, dass ich gedacht habe, gut, das sind jetzt 10-mal oder 12 Versionen geworden. Man hätte auch ein 100er Buch draus machen können. 100 Seiten. 100 Zeichnungen sind es mindestens geworden.
Was ist denn dein Lieblingsmotiv?
Letztes Jahr habe ich mal Pinguine gezeichnet. Hunde sind auch ziemlich cool. Dann habe ich sehr lange, also vor letztem Jahr habe ich auch angefangen, mal Pferde zu zeichnen. Menschen mache ich auch gerne. Einfach irgendwo sitzen und Geräte, technische Geräte. Toaster zum Beispiel.
Radios.
Radiomoderatorin.
Das kannst du. Hast du Lust, gerade schnell was zu zeichnen?
Klar.
Ein schönes Funkfabrik B.
Logo.
Was fällt dir unter Funkfabrik B ein? Was, wenn man vielleicht dazu noch sagt, das Radio für Punkshörer, Menschen und Hunde?
Da fallen mir natürlich Pferde ein und Pinguine, Radios und Hunde und Punker und natürlich das dicke B.
Dann.
Also so ein Punk mit so einem B-Iro und. Und ein Hund, oder?
Dann, wie lange brauchst du so für so eine Zeichnung?
Es kommt jetzt drauf an, ich könnte das jetzt in 30 Sekunden schaffen.
Das ist, glaube ich, ein sehr radiofreundliches Format, 30 Sekunden.
Der Pinsel ist jetzt ein bisschen dick und das Blatt ganz klein, aber ich fange mal an. Was habe ich jetzt gesagt? Ein Punker? Hier, der hat auf jeden Fall, warte, da brauchst du Nasenpiercing. Guck mal, jetzt ist das Blatt schon zu klein. So. Dann braucht er hier so einen Mist. Warte, ich baue schnell an. Hey, was ist denn das? Willst du das dann mitnehmen?
Das wird nachher... schön, ein Funkfabrik-Biro.
Also wir haben jetzt ein bisschen geschummelt mit den 30 Sekunden. Ich mache das normalerweise mit einem anderen Stift.
Ja, nicht mit einem Pinsel, ne?
Nee, und mit so Tinte, wo man immer dann so rein muss. Der Punker hat auf jeden Fall Koteletten und kurzgeschorene Haare über dem Iro. Ah, jetzt hat er kein Ohr, aber ich mache schon mal einen Ohrring. Hier das Ohr. Soll der Punker ein Auge haben oder? Das Ohr müsste eigentlich größer sein. Ist ja,
Ohren reichen uns, ist ja ein Hörer, genau.
So, ein schwarzes Ohr hat er jetzt. Als solches überhaupt nicht zu erkennen. Das kann man jetzt vielleicht nochmal ändern. Ausgezeichnet, es klappt.
Ja, da so stelle ich mir unsere Hörer vor.
Da, da kommt das Radio rein. So, und jetzt natürlich noch ganz wichtig, das Allerwichtigste überhaupt, der Hund.
Ja.
Warte, ich baue nochmal an.
Du hast nebenbei auch gleich ein ganz neues Papierformat geschaffen, was vielleicht jetzt nicht die Norm ist, aber...
Aber vielleicht mal die Norm überhaupt wird, oder?
Eben, eben.
Ah, hier lieber so den Schwanz hin, dann kann hier vorne jetzt ganz heroisch, warte, hier noch den Fuß anbauen. Der hat schwarze Füße, der Hund, ja? Punkerschuhe hat der an.
Springerpfoten.
Springerstiefel, Springerpfoten gegen die Springerpresse. Das ist der... Gut. Der Anti-Springer-Hund mit seinen Springer-Schuhen von Ike, von der neuen Turnschuhfirma Ike. So, und jetzt, was kriegt er für Ohren? Solche Fliegen, große Radioohren.
Ja, genau, so richtige Antenne.
Guck mal, sieht aus wie ein Elch, der Hund.
Er ist so der schwedische.
Warte mal, ich brauche mal einen Hund. Was haben die nochmal für Nasen? Jahrelange Hunde gezeichnet, jahrelange?
Ja, so nasse Nasen haben sie.
Könnte ich da einen Hund haben? Also eben war hier alles voll mit Hunden, ja? Und wenn man sie braucht... Hunde! Rauf, rauf! Klappt nicht. Habe ich auch noch nie probiert, klappt sonst wahrscheinlich auch nicht. Aber jetzt mal ganz im Ernst, so eine Hundenase? Guck ja. mal, ein Schnurrbarthund. Scheiße, das gefällt mir jetzt nicht mehr, naja.
Mir gefällt's.
Echt? Okay, wollen wir das so lassen?
Lassen wir das, genau.
Hat er noch... Nee, der hat alles, was er hat, oder? Hier, warte. Der tritt noch so ins Freie. Das ist ein freier Hund.
Na klar, wir sind ja auch beim freie Radio, freie Hunde.
Freie Punker und freie Hörerinnen und Hörer.
Gut.
Frei vom Zinefest. Das Zinefest ist übrigens frei erfunden. Hier ist eigentlich gar nichts. Wir sitzen hier im Hinterhof in Kreuzberg in so einer leeren Fabrik mit ein paar Chips.
Und ein bisschen Menschengemurmel im Hintergrund von Band.
Das haben wir am Bahnhof aufgenommen.
Vielen Dank, Scene on Demand. Und ich versuche das mal irgendwie jetzt digital zu bannen und dann können wir uns noch jahrelang drüber erfreuen. Ich danke dir.
Danke dir.
Zurück in Raum 3. Irgendwie irrt man ja den ganzen Tag hier nur hin und her und muss diese ganzen Eindrücke auf dem Scenefest erstmal irgendwie vor allem sammeln und dann kann man sich die einzelnen Perlen rauspicken. Jetzt bin ich hier FAQNP. Das ist Englisch und warum das Englisch ist und was das alles ist, wird uns jetzt am besten gleich mal direkt erklärt. So, what's all about? What's FAQNP?
Well, FAQNP is a zine that my friend Ray does. It's a zine for queer nerds. So the title means FAQNP is a queer nerd publication.
What's a queer nerd?
Well, I think that's what all the issues of the zine try to figure out.
Okay.
You know, what are all the things? It's sort of like it's the double burden of growing up being really nerdy and being queer and then trying to figure out how to have fun with both.
Yeah, I see a lot of issues did you already made? And
well, all the other issues is the zine that I publish, which is called Pink Mints.
Mm-hmm.
And there's 9 issues of that. I also have Art Fag, which is a zine by another friend of mine. All of these, the ones that I do, my friend zines, they're kind of, we rounded up a bunch of our friends to sort of do zines about stuff that regular gay culture never seems to figure out or talk about.
Okay, what's it?
Well, like, say the Punk Mints issue is all about what it's like being a sort of like weird little kid who's interested in punk rock and not fitting in, but then realizing that it's not just because you're angry at society, but also because you actually really like other boys too.
Okay, so where is it from?
I did all of these while I was living in London. I'm American and I live back in New York City now, but I think of the zine as being a really London zine, and Art Fag is from London, FAQNP is from New York City.
And do you have a homepage? Where can I find some more?
Pinkmints.com. Yeah, well, FAQNP has its own website, mm-hmm. FAQNP.com. And Art Fag is at boycrazyboy.com. But you can all order everything online.
Okay, yeah. So,
but it's more fun to sell them in person because then you get to meet the people who like them.
Yes, of course. Yeah. So, yeah, thank you very much. And
oh, my pleasure.
See you next time.
You definitely will.
Here, there, everywhere. Here, there, everywhere. I like boys. I like boys. I like their stinky toys. Here now, how about the boys? Here now, how about the boys? Don't get away, you have to stay. And be without them for a day.
Immer noch auf dem Zinefest und quasi eben noch im Workshop gewesen, was aber eigentlich eher so eine Art Diskussion war. Und zwar hat Ozi und der Rest der da anwesenden Teilnehmer über Girl-Zines diskutiert. Wie lief die Diskussionsrunde? Wie war's?
Das war echt sehr schön. Wir haben uns vor allem darüber unterhalten, wie Girl-Zines als therapeutisches Mittel wirken können, also sowohl als Leserin als auch als Schreiberin. Das war sehr interessant, also ein sehr persönlicher Austausch. Und dann haben wir noch viel über alle möglichen Blogs und Scenes geredet, die wir gerne mögen und uns dann noch vernetzt, genau, und bilden jetzt irgendwie auch so eine Art Verteiler. Also auf jeden Fall ein sehr positives Treffen.
Warum muss man denn über Girlzines diskutieren?
Oh Gott, warum muss man über Girlzines diskutieren? Zum einen über Feminismus oder alles, was mit Feminismus zu tun hat, denke ich, müssen wir immer diskutieren, auch im 21. Jahrhundert noch. Ich selbst schreibe ein feministisches Hardcore-Punk-Scene, das heißt Girls in Subculture, vertreibe das über einen Tumblr, also es gibt alles auch online und man kann es auch einfach sich als PDF ausdrucken und eben auch in Papierform. Ich habe diesen Workshop deshalb angeboten, weil es mir vor allem sehr wichtig ist, dass sich Feministinnen untereinander vernetzen und aber auch, weil es mir um das Medium und um das Genre an sich des Girlzines ging. Ich habe dann auch ein bisschen was über die Geschichte von Girlzines erzählt, die es hat so vor allem mit der Riot Girl Bewegung angefangen. Also es gab eben viele Punk-Scenes, die kennen wir ja alle, diverse Fanzines, Interviews mit Bands, alles Mögliche. Und das war halt immer alles ganz schön mackrig und ist es auch noch. Und da haben sich eben dann nach und nach Frauen angefangen, da durchzusetzen. Riot Girl ist eben so die Bewegung, die die meisten kennen, mit Bands wie Bikini Kill, Tigre und Co. Die haben zum Beispiel das Jigsaw-Scene 89, 90 oder 91 sowas in einem Dreh veröffentlicht. Oder auch das Riot Girl Manifest wurde da geschrieben und haben eben gesagt, was sie in der Punk-Szene stört und was sie als Frauen erwarten und haben das eben einfach zu Papier gebracht. Und das ist eben so der Punkt von Scenes. Wir veröffentlichen halt einfach, was wir wollen. Wir schreiben, was wir denken. Wir brauchen keine Autorität, die irgendwie legitimiert, dass wir das veröffentlichen, sondern wir machen das einfach. Also jede Person, die praktisch Lesen und Schreiben beherrscht, die einen Stift zur Verfügung hat, ein Blatt Papier und ein Kopierer, kann ein Scene erstellen. Und dementsprechend ist es halt gerade für Frauen ein Medium, das sehr ansprechend ist, weil gerade Frauenthemen in Anführungsstrichen eben oft nicht so gern publiziert werden. Und das Ganze hat halt auch eine Geschichte, also gerade so in der ersten Welle des Feminismus, wo es noch sehr, sehr viel natürlich um klassische Dinge wie Frauenwahlrecht ging, das Recht auf Berufe oder auch um körperliche Gesundheit, um Abtreibung, Sexualität und so weiter. Da wurden eben von vielen Frauen so Pamphlete zum Beispiel oder einfach... Also man könnte, heutzutage würde man eben sagen, Scenes veröffentlicht, das war natürlich damals noch nicht so, es war natürlich auch sehr schwierig, es gab ja keine Kopierer, es war sehr schwierig, die zu vervielfältigen und es war teilweise echt eine richtig krasse Arbeit und auf das Ganze stand halt teilweise auch Gefängnis. Also zum Beispiel gab es Frauen, die zu Verhütungsmethoden, ja, Broschüren veröffentlicht haben und die hat man sich dann quasi so untergrundmäßig weitergereicht. Und es war vor allem verboten, sowas zu veröffentlichen und irgendwie zu verbreiten. Also das hat ja der Unterdrückung der Frau eben nicht gerade gedient. Und da sind auch einige Frauen für in den Knast gewandert. Das darf halt auch nicht so in Vergessenheit geraten, was halt damals alles gemacht wurde. Und das Ganze hat sich dann natürlich, so in der zweiten Welle des Feminismus ging das dann natürlich alles ordentlich schneller, weil es dann einfach sowas wie Kopiergeräte gab, weil es sowas wie Schreibmaschinen gab. Es wurde einfach technisch einfacher. Und dann kam die dritte Welle des Feminismus, von der spricht man so ab 89, 90, die dann sich dann von der zweiten Welle abgegrenzt hat und da kommen halt dann vor allem die Scenes ins Spiel.
Ja, danke für diesen historischen Abriss in 3 Minuten 40, sage ich mal. Was gibt's denn heutzutage für Scenes? Wer ist denn wie, wo aktiv und wie aktuell und wo findet man denn gerade diese speziellen Scenes?
Also heutzutage gibt es natürlich super viel online, also es gibt ganz, ganz viele Blogs, die jetzt aufzuzählen wäre endlos. Also das ist vor allem das beliebte Medium, gerade bei Feministinnen, das eben online zu verbreiten. Aber es gibt eben auch noch viele, die das so auf Papier machen, wie ich jetzt zum Beispiel. Es gibt ganz unterschiedlich, also es gibt natürlich zum einen viel so in der Punk- und Hardcore-Szene, dass da Scenes gemacht werden, allerdings sehr wenig feministische, aber es gibt nach und nach eben mehr Frauen, die da Scenes machen, was für mich dann generell eigentlich schon ein feministischer Akt ist. Also in der Musikszene, das ist das eine. Dann, was Comics betrifft, gibt es da relativ viel. Dann natürlich viel zu irgendwelchen Körper-, Gesundheits-, Sexualitätsthemen. Da kommt natürlich aus den USA sehr, sehr viel. was wir dann eben wiederum hier kopieren und weiterverbreiten, wo wir jetzt auch versuchen, möglichst viel jetzt auch auf Deutsch zu übersetzen. Dann, was gibt es denn noch alles? Ja, es gibt viele persönliche Girl-Scenes, das sind auch so meine absoluten Favorites, wo Menschen einfach so aus ihrem Leben berichten, was da so passiert, womit sie Probleme haben, was schön ist, was ihnen Spaß macht, und das ist halt auch super empowernd, irgendwie so für Frauen untereinander zu lesen, dass so man liest was und denkt sich, ach scheiße, der geht's auch so oder sowas.
Warum ist es denn nötig, unbedingt groß draufzuschreiben, dass es jetzt ein Girl-Scene ist? Was sind da die Vorurteile oder es ist ja, man steckt sich ja dann doch schon irgendwie auch in eine Schublade.
Ja, also das machen ja auch die allerwenigsten, dass das da draufsteht. Für mich persönlich ist es wichtig, weil mir Solidarität unter Frauen einfach super wichtig ist. Ich denke, das brauchen wir in der heutigen Zeit noch und deswegen schreibe ich das auch drauf. Und klar ist das eine Schublade. Also ich meine, ich schließe da auf jeden Fall Inter- und Transmenschen mit ein. Mhm. Aber Cis-Männer eben einfach nicht. Und das finde ich auch total okay, für die gibt's genug. So. Und ich meine, wir leben einfach noch in keiner genderfreien Gesellschaft. Ich denke, da ist es schon noch okay, mit diesen Schubladen zu agieren, um sie dann quasi abschaffen zu können. Aber ich meine, wir können ja jetzt irgendwie, weiß ich nicht deswegen aufhören zu gendern oder sowas.
Nochmal das Stichwort Vernetzung. Wie findet man denn jetzt als Außenstehende oder vielleicht auch Außenstehender die ganzen Girl-Scenes? Gibt es da irgendwie so einen Sammelpunkt im Internet oder wie auch immer?
Ja, zum Beispiel am Scenefest in Berlin. Nee, ansonsten, es gibt diverse Seiten, wenn man einfach mal so Riot Girl, Girl-Scenes oder sowas googelt. Da gibt es schon Seiten, aber das ist hauptsächlich, dass dann Blogs verlinkt werden. Aber es gibt auch so ein paar, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine spezifische im Kopf, wo dann so Scenes verlinkt werden. Was es gibt, ist scenelibrary.org und da gibt es auch super viele feministische Sachen. Und es gibt so eine Queer Scene Library auch online. Aber ja, vielleicht sollte ich einfach mal eine Girl Scene Library aufziehen.
Das wäre doch was. Schön, dann danke ich dir und bis nächstes Jahr auf dem Scene-Fest.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Jetzt sind wir, wenn ich mich nicht irre, in Raum 2 und vor uns Jakob, so viel wissen wir schon über dich. Du hast unter anderem gemacht den Friedhof der Kunst. Was ist das?
Also das ist ein Heft, das habe ich danach gemacht, als ich bei einer Residenz war in Wien. Also ich hatte ein Atelier in einer Institution in Wien, die halt jungen Künstlern hilft. Das ist eine geförderte Institution vom Staat und auch von privaten Geldern gefördert, hat in Wien halt irgendwie auch von außen scheint es, dass das einen guten Ruf hat. Aber also für mich und auch, glaube ich, nicht nur für mich, sondern auch für die anderen Künstler, die da dabei waren, war das ziemlich schlecht. Und das, was ich gemacht habe in Friedhof der Kunst, weil ich zeichne nicht sehr gut, also ich zeichne ziemlich schlecht, aber ich habe halt irgendwie versucht, mit so Comics das zu verarbeiten und Zeichnungen, und habe auch ein paar andere Sachen reingegeben, so wie die E-Mail-Konversation mit der Institution und auch zum Beispiel die Hausregeln und andere Sachen reingegeben. Genau, das war halt Friedhof der Kunst. Also es heißt Friedhof der Kunst, weil es sehr kunstfeindliche Atmosphäre gab irgendwie.
Und wie kam das bei diesen, sage ich mal, Snobs an? Deine Kunst?
Naja, Snobs, ich weiß nicht, ich glaube, es kam gar nicht an, es kam, weil es gar nicht wichtig war, was wir gemacht haben. Es war überhaupt wir waren eigentlich, glaube ich, da, um irgendwie so eine Stimmung herzustellen, dass dass da halt irgendwie so dieses Künstlerkontext entsteht, dass da halt irgendwie Leute so ihre feiern können. Es gab halt dann so Open Studio, Sommerfest und alles. Und dann war alles so ganz schick irgendwie vorbereitet. Dann gab es eben so hausgemachte Sachen, alles war nett, super. Aber so hinter dieser Stimmung versteckt war halt immer dieser Umgang, also gar keine Kommunikation und halt oder halt wirklich so fast Streite mit allen, also alle Künstler, die da waren. Also ich war aus Wien, also weil ich in Wien lebe, und dann gab es halt Künstler, die aus dem Ausland gekommen sind, halt einer aus Berlin, eine Künstlerin aus Äthiopien, ein Künstler aus Amerika, also eine Künstlerin aus Amerika und eine aus Shanghai, und die hatten halt wirklich schlimme Zeit in Wien eigentlich. Aber es wurde dann nachher immer alles so, und immer noch wird es so gezeigt, als war das voll erfolgreich und alle hatten voll Spaß und könnten schaffen irgendwie ihre Kunst, was auch immer die machen, kann auch irgendwie so ein bisschen so politische Kunst, kann halt irgendwie ganz saubere White Cube Kunst, also egal, aber alle könnten das machen, das war voll super, wurde denen irgendwie ermöglicht, weil das ist alles, was die Künstler brauchen, eine Chance, einen Raum, und sonst geht das eh alles.
Du bist jetzt hier auf dem Sinfest auch in Raum 2, wie ich ja erwähnt habe, was gibt's denn hier noch zu sehen, außer dein sympathisch gemaltes von dir, was machst du noch neben dem Friedhof der Kunst?
Genau, dann ist Herr Andreas da. Das ist so ein Buch, das habe ich jetzt, ich habe es am Anfang, habe ich halt 5 Stück gezeichnet, handgezeichnet. Das war ein bisschen so eine Therapie für mich, weil ich bin ja irgendwie, wie ich gesagt habe, vorhin lebe ich in Wien, und da habe ich halt eine Zeit lang bei einem Feuerkünstler und Jongleur gearbeitet, einem Österreicher, und das ist halt über ihn so ein Porträt von Herrn Andreas, also er hieß Andreas. Und ich glaube, das ist ganz gut, das Buch, es sind halt 100 Stück von dem, und es wurde jetzt gedruckt in Prag von Leuten, die sich, glaube ich, ganz gut auskennen. Ich weiß nicht, also ich finde, es ist gut gelungen irgendwie. So, es sieht gut aus. Ich meine, gut in dem Sinne, also die Zeichnungen sind halt von mir, also sind nicht so gut, aber so inhaltlich ist es, glaube ich, ganz okay. Also es gibt dieses, also ich glaube, es funktioniert, keine Ahnung. Also wenn man die Zeit hat, sich das durchzublättern.
Also wenn noch jemand, so wie ich, deine Zeichnung ja sehr sympathisch findet, kann man oder finden möchte, wo findet man die denn im Internet?
Unter meinem Namen. Ich habe so einen Blog, was auch sehr unoriginell ist, aber ist halt okay.
Dann
also ich habe so Tumblr. Es ist so mein Name, also jakubwerba.tumblr.com.
Das schreibt man wie?
Also ja, Jakub schreibt man mit K und U, und Verba ist halt V-R-B-A.
Okay.
Ich glaube, das ist für Radio ganz schlecht. Aber
dazu haben wir ja auch unsere sympathische Internetseite, und da werden wir nochmal auf dich verlinken.
Okay, danke.
Vielen Dank, und wir sehen uns auf dem nächsten Friedhof.
Ja, hoffentlich nicht.
Batterie ist wieder voll, und ich bin überall und nirgends und leider nie in den Workshops, deswegen jetzt nachträglich bin ich hier bei Eleonora, und du hast einen Vortrag gerade gehalten über Samizdat. Wir machen das jetzt auf Englisch, weil du hast den Vortrag auch in Englisch gehalten. Ja, what is Samizdat? What was it?
So Samizdat, so thanks sir for inviting me, and Samizdat was a movement, an independent movement of publishing houses. And the word Samizdat is a Russian word because the movement was spread in the entire Soviet bloc but started in Russia, probably at the end of the 50s. And it was like an illegal and clandestine circulation of information written And it was like a self-publishing movement that spread in the entire Soviet bloc till the fall of the Berlin Wall in 1989. And some is that it was censored. That's why it was impossible to normally and correctly publish it through publishing to official and formal publishing houses. And so normally some is that the publications or some is that magazines were typed and copied by the authors, and all in very few copies, and spread hand by hand, so through friends, smaller circle of people that normally wanted to read it and then retyped or copied and spread again, like in a snowballing process of spreading the information.
And what were they about? What kind of themes?
There were different themes. Not everything was political or dissident in the strict meaning of the word, even if at least the 60% of the publication was quite political. But then there were also other themes. For example, religion, for sure, because in that period in Soviet bloc, the religion was censored. So for sure it was religion. There were also literary books. For example, there were two masterpieces, today masterpieces, that in that period were Samizdat books, like The Master and Margarita of Bulgakov and The Doctor Zhivago by Pasternak. And in that period were Samizdat books, now masterpieces. And as I said during my presentation, artist books connected with visual arts that spread, for example, in Poland quite a lot.
And do you know how many Zamitas were there outside?
More or less something like 3,000 titles. We have to think that the numbers of the readers was not so high. You can count more or less 200,000 readers in the entire Russia, not in the entire Soviet bloc, only Russia. But still, it's nothing. It seems nothing. But we have also to think that among these 200,000 were a lot of people from the elite society or from the intelligentsia. So this is what is really important. I mean, because they were the people that needed to read, like to be against the censorship of that period.
And nowadays, where can you do some research? Where can you find some of them?
So it's possible to find the material in the International Samizdat Research Association.
Where
and
is it?
It's based in Budapest, and mm-hmm. It was opened in 2004, and it was founded by the Open Society Archives, that it's connected with the University of Budapest. And so yes, this is the main place for researching, and the only at the moment.
Personally, why did you some researches? What are your interests about?
No, actually, I'm an art historian and then a PhD student in history of contemporary art, mm-hmm. and I'm doing a research on Romania in the 70s and 80s, and that's why it started my interest. I mean, researching for my PhD thesis, I discovered what Samizdat is, and I went on with it.
Thank you very much, Elena Laura.
Thank you too. Bye.
Bye. We'll be right back. Hallo Afrid.
Hallo Veit. Wo befinden wir uns denn jetzt hier?
Jetzt eigentlich so ziemlich am Ende vom Zine-Fest sozusagen, zeitlich gesehen. Während ich jetzt hier draußen die ganze Zeit rumgeflitzt bin, hast du Texte gelesen, oder
wie? Ich habe mich in die Leseecke zurückgezogen und möchte ein paar Hefte besprechen, die ich nahezu fahrlos rausgegriffen habe. Nein, ich habe mir natürlich was dabei gedacht und was, das werde ich jetzt nach und nach erzählen.
Ja, Afri, die härteste Redaktion Deutschlands.
Fangen wir mit dem Guten an?
So soll man so machen, ne?
Genau. Ich habe mich sofort am Grabbeltisch verliebt in ein Zine, das sich nennt Zeug, Z-E-U-G, das keiner will. Erschien im Schnösel-Mösel-Press-Verlag von Till Lukat, Leo Koppelkamm und Betan Mure. Die Spezialität, das gucken ein, zwei wirklich aufregende, comicartige, ein bisschen von Kinderhand gezeichnete Figuren an. Und drunter steht als Anmerkung gezeichnet in 24 Stunden. Ich musste es mitnehmen, weil...
das spricht von Qualität, ja.
Das spricht auf jeden Fall... Da steckt auf jeden Fall Liebe drin, ne? Also wer in so kurzer Zeit sowas auf die Beine stellt, ne? Und es handelt sich hierbei um einen Comic. Es ist ganz nett. Ein Truckfahrer-Alltag wird beschrieben. Wie schwierig es ist, wenn man den ganzen Tag im Auto sitzt, im Kaffee kochen, auf die Straße gucken, ne? Die goldene Regel ist immer 3 Sekunden Kaffee kochen, 3 Sekunden auf die Straße gucken. Und Truckfahrer werden es kennen, das ewige Problem mit dem Schnee.
Ja, wir haben ja viele Truckfahrer unter den Hörern.
Genau, und die Story ist sehr spannend. Ich will jetzt nicht das Ende verraten, aber der sympathische Truckfahrer, da trifft jemanden mit Hüpfball, der eine Panne hatte. Und da beginnt eine wirklich schöne Männerfreundschaft, ne?
Und warum gefällt dir das jetzt, außer dass die Story so fesselnd ist?
Also ich bin ja generell ein Fan von Comics und dies ist besonders liebevoll und tiefsinnig, ne?
Und das sind nur 24 Stunden. Merkt man irgendwie, dass da ein bisschen Schlaf fehlt oder ist es gleichbleibend auf hohem Niveau?
Es ist wirklich großartig auf hohem Niveau. Manche Seiten wurden vielleicht sogar im Schlaf gezeichnet. Ist auf jeden Fall eine schöne Sache von Till Lukat.
Zeug,
das keiner will. Gezeichnet in 24 Stunden. Ich habe auf jeden Fall noch zwei Zines rausgezogen. Fangen wir mal mit Platz 3 an. Anarchy and Alcohol. Absoluter Griff ins Klo.
Oha. Der Titel oder was stört dich da schon?
Das ganze Heft ist ein absoluter Griff ins Klo. Ich habe aus verschiedenen Gründen, zum einen, weil ich es schon mal gelesen habe. Es ist nämlich sind Texte aus dem infamosen Crimesync-Kollektiv, so ein anarchistisches Schreiberkollektiv. Die schreiben eigentlich ganz gute Sachen. Griff ins Klo zum einen, weil ich die Texte schon kenne und ich gerade dafür Geld ausgegeben habe, obwohl es die eigentlich überall kostenlos ausliegen. Und Nummer zwei ist, dass es jetzt, okay, ist jetzt halt so ein Remake, ne, ist jetzt nicht besonders aufsehenserregend. Die entschuldigen sich sogar auf der Rückseite, dass sie aufgrund der Druckkosten das Design kaputt machen mussten. Und inhaltlich geht es mir voll am Arsch vorbei, da bin ich echt zu Punk. Es geht darum, so ein bisschen belehrungsmäßig, wie Alkohol eigentlich so, dass der Samen alles Bösen ist. Und ja, da bin ich, glaube ich, ein großer Freund des Bieres, sage ich mal. Und für mich ist es auf jeden Fall keine Revolution, wenn ich nicht trinken kann. Und deswegen, diesen Flop, den lege ich eigentlich direkt beiseite.
Ja.
Viel zu viel gespendet dafür.
Hättest du auch anders investieren können, meinst du?
Genau, zum Beispiel in Getränke.
Oder Anarchie. Gut, und jetzt hier die goldene Mitte, Platz 2.
Die goldene Mitte, das ist die Struwelise. Ja, die hat so den Platz in der Mitte so mittelmäßig abgeschnitten, weil ich es nicht verstanden habe. Es geht um Burnout und da ich absoluter Burnout-Kandidat bin, kann ich diesem Heft von vorn bis hinten nicht folgen. Ich habe einfach nicht die nötige Konzentration, mir das durchzulesen. Es ist zweisprachig, es ist immer abwechselnd, zeilenweise auf Deutsch und Englisch, also quasi übersetzt. Also erst steht hier ein Satz auf Deutsch und steht ja gleich nochmal auf Englisch.
Aber das kann man ja so quasi ausblenden einfach.
Ja, wenn man die nötige Konzentration und Geistesstärke hat. Die Message ist schön. Es geht ganz klar darum, dass man lieber im Bett bleiben soll, als sich Stress zu machen. Ne? Bisschen sehr modern, bisschen medienkritisch. Ne? Die Struvelise sitzt hier mal am Computer mit und checkt gleichzeitig ihre Mails auf dem Handy und am Computer. Und eigentlich ein ganz schönes Werk, aber ich finde für den Preis, und ich will jetzt keine Zahlen sagen, aber für den Preis, es ist leider ganz schön dünn. Und ich hatte bei der Zahl, die ich da investiert habe, tatsächlich, und auch bei diesem wunderschönen Titel der Struvelise, die so ein bisschen an den Struvelpeter erinnert, mehr erwartet. Die Struvelise, jetzt habe ich hier gar kein Impressum, ich weiß gar nicht, wo es die gibt, herausgegeben von Nina Prada.
Ich meine, das waren ja jetzt auch im Prinzip nur drei von gefühlt einer Million Scenes, die hier jetzt rumliegen. Also.
Genau. Es gibt, also abschließend zu sagen, es findet eigentlich jeder was hier. Also es gibt so viel Auswahl, wirklich vom Comic bis hin zum Roman. Ne? Also es gibt sehr viele Stände, die, also was ich zum Beispiel nicht so mag, sind so diese ganzen eher so künstlerischen. Also kann ich überhaupt nichts mit anfangen, da bin ich echt behindert. So. Also bin ich so der... Ja, Teil der Kunstkrippel. Und es gibt aber auch viele, die einfach machen. Also das, also zum Beispiel der Friedhof der Künstler oder wie das hieß, das war echt klasse. Einfach malen, ne? Egal wie es aussieht, aber das ist so klasse, wenn man es einfach macht. Also ich
aber das war ja schon wieder im weitesten Sinne Kunst. Aber
ja,
trotzdem
ja,
gut.
Ja, natürlich, aber das ist halt nicht so dieses Designermäßige, ne? was hier auch an einigen Ständen so ein bisschen rumkommt.
Ja, genau, das ist mir manchmal auch zu fancy, ja, diese Designstudenten.
Genau, die ihre Hausaufgaben hier abliefern. Umso einfacher, umso schöner. Und Fazit? Sind wir schon am Ende der Sendung eigentlich?
Nee, wir haben gleich nochmal Marco da, okay. Und der wird nochmal...
Mit Marco kommt gleich nach dem nächsten Lied das Fazit.
Das absolute hammerharte Fazit.
Ja.
Genießt diese letzten Hintergrundgeräusche. Alle haben Feierabend. Das Sienfest hat gleich Feierabend. Afri hat Feierabend. Die Hörer haben Feierabend. Zum Schluss, Marco, was sagst du? Zwei Tage, wie geht's?
Ähnlich wie letztes Jahr. Sehr fertig, sehr durch. Ich glaube, das liegt auch eher an der Aftershow-Party, die mit der letzten Band ich vor halb zwei, halb drei fertig war. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben auch, um anders zu sein als die letzten Jahre, haben wir sogar mal was gewagt und einfach mal ein Kritikglas installiert, wo uns anonyme Kritiken erreichen konnten. Leider blieb der Skandal aus. Ich habe schon mal nachgeguckt. Aber so haben wir versucht, mal ein bisschen mehr einen Überblick zu bekommen, wie viele Leute uns besucht haben. Dahergehend haben wir mal eine Strichliste gemacht. Ich glaube, einige Volunteers werden nächstes Jahr nicht mehr wiederkommen. Aufgrund der Mühseligkeit. Viele Leute, viele zufriedene Gesichter. Essen war alles gut. Also ich sag mal, kann man machen.
Also nächstes Jahr dann wieder sozusagen.
Ja, wir sind eine Institution. Die Erwartungshaltung ist halt da. Und ich glaube, es wird bestimmt der eine oder andere gehen oder vielleicht auch neu wieder dazustoßen in uns Orga-Team. Ja, wir sind jetzt erstmal, wollen jetzt das nächste Vierteljahr davon erstmal nichts mehr hören und was nächstes Jahr passiert, liegt nur bedingt in unseren Händen.
Da muss ich dich leider enttäuschen, denn bald im Radio kommt die Sendung zum Zinfest. Also der Hörer wird es quasi gerade jetzt hören.
Einen Monat später sozusagen, so aktuell sind wir.
Okay, wenn ich mich an meinen Aussagen messen lassen muss, dann werde ich natürlich nicht einschalten, weil sonst werde ich nicht mehr glaubwürdig. Ja, da ja das Radio hier auch schon mit dem Nachwuchs gekommen ist, wollen wir wahrscheinlich nächstes Mal einen ruhigeren Raum auch für die Kinder vielleicht einrichten. Ich habe nämlich schon mal geguckt, was so die Kritikpunkte sind. Und also der Sieben-Nachwuchs ist auf jeden Fall, beginnt schon mit im Alter von 2 Jahren, habe ich so das Gefühl, oder noch jünger. So, daran werden wir definitiv arbeiten.
Also vermehrt euch und wir sehen uns spätestens in einem Jahr wieder und hören uns, weiß ja auch nicht, alle 4 Wochen wieder.
Wir lieben Schneidesendungen.
Das ist ja auch so ein bisschen wie ein Zine-Fest schneiden, also oder ein Zine machen.
Diese Werte Sendung. Hörer, bitte nicht anrufen, dies ist eine Wiederholung.
Eine geschnittene Wiederholung. Ja, danke Afri.
Ja, danke Veit.
Danke Oz an der Technik.
Danke Hörer am Radio.
Und Marco und dem Rest vom Zine-Fest irgendwie hier und da, hinter und vor den Tischen. Gute Nacht.
Gute Nacht.
Tschüss. Bis nächstes Jahr.
Tschüss.
Okay, ready? 1, 2, 3, 4. Make a zine, make a friend. At the Zine Fest, Berlin. Workshops, DIY. Do it yourself and we're ready to fly to the Zine Fest. Zine Fest, Berlin.
Aber was finde ich denn da?
You can find comics and mini comics and even tinier comics. Screen prints, self-made publications of the loving kind on queer and punk and music, politics, anarchy, animal liberation, feminism, nature, transsexuality. No borders, no borders! Personal stories, mental health, illustration, graphic novels, Zine Library!
Hä? Wo kommen die denn alle her?
They come from Berlin, Warsaw, Italy, Zurich, Spain, Lithuania, Calgary, Canada, London, Düsseldorf, Munich, Gentil, Valencia, Cologne.
Und was ist das denn alles nochmal genau? Was ist das alles genau?
Come to the scene!